Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Montagmorgen oder Mittag oder Nachmittag oder Abend bedeutet, es gibt eine neue Folge von Kreisab und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, um reinzuhören bei Episode 450. Und im zweiten Teil dieser Folge begrüße ich einen Gast, der noch nie mit dabei gewesen ist, Andreas Lampe vom VfR Oldenburg. Er ist verantwortlich für das, was bei diesem Verein so los ist und natürlich offiziell auch dafür verantwortlich, dass der Verein eine Strafe erhalten hat von 12.000 Euro, weil die Liga gesagt hat, also die Handball-Bundesliga der Frauen, ja, das geht aber nicht, da stimmte irgendwas nicht und deswegen, was das Jugendzertifikat angeht. Und deswegen bekommt ihr von uns eine Strafe von 12.000 Euro. Was er davon hält, das könnt ihr euch denken. Aber wie er das Ganze dann insgesamt bewertet und einschätzt, das hört er dann, wie gesagt, am Ende dieser Sendung, beziehungsweise im zweiten Teil. Und im ersten Teil der Sendung begrüße ich einen Gast, der alles andere als zum ersten Mal mit dabei ist. Es ist sein 67. Auftritt hier bei Kreisab. Nur einer war häufiger mit dabei, das ist der Kollege Christian Stein von Handball World. Aber ich sage erstmal hallo und herzlich willkommen an Björn Paatzen.
Hallo Sascha, ich liebe deine Statistiken. Vielen Dank.
Ja, das wusstest du jetzt nicht, dass ich mit dieser Statistik aufwarten werde.
Unglaubliches Wissen, was du da hast. Also eine sehr gute Strichliste. Scheint da im Kreisab-Archiv auf der Datenbank zu liegen, ja.
Ja, ich habe so eine Excel-Tabelle und da wird immer eingetragen, wer zu Gast ist. Und da muss ich ja nur deinen Namen suchen, da wird mir angezeigt, 67 Mal ist er dabei gewesen. Also von daher einer mit Erfahrung und das ist natürlich auch etwas, was man international braucht. Und deswegen sprechen wir über die Champions League, über die European League und so weiter. Aber 450 Sendungen Kreisab, da muss ich jetzt auch mal überlegen, wann du das erste Mal mit dabei gewesen bist. Das schaue ich nämlich gerade nochmal nach. Das geht ja auch ratzfatz. Und was haben wir da? Mal schauen. Das war am 17. November 2014, Episode 51. Ich weiß gar nicht, was 2014 im November alles so los war. Wahrscheinlich haben wir vorausgeschaut auf ein Frauenturnier oder sowas.
Davon gehe ich auch aus. Was hatten wir 2014? Mal eine Europameisterschaft? Das war doch die in Kroatien und Ungarn, muss es die gewesen sein, ja. Wo die Deutschen erst in, wo haben sie denn da gespielt? Also die Hauptrunde spielten sie jedenfalls in Zagreb vor leeren Tribünen, weil sich die Kroatin nicht qualifiziert hat, das weiß ich noch. Und ich glaube, die Hinrunde war irgendwo, muss in Kroatien hier gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Aber November 2014 deutet vieles auf den Vorausblick auf eine Frauen-EM an, ja.
Ich meine, sie haben in Osijek gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Da wurde auf jeden Fall gespielt, in Varaždin wurde gespielt. Und ich meine, dann in Zagreb ist es so gewesen, da haben sie sogar ja Freikarten verteilt. Und am Ende sind die Leute trotzdem nicht hingegangen. Das war mit das Traurigste, was ich an Kulisse jemals gesehen habe, wenn wir jetzt mal die Pandemie außen vor lassen, die Zeiten damals. Aber boah, das war wirklich der absolute Kracher im negativen Sinne. Wir sprechen heute über positive Kracher, über sensationelle teilweise Viertelfinal Hinspiele in der Champions League und wir beginnen mal mit dem Auftritt des SC Magdeburg und zwar in Szeged. Und jetzt hätte man vorher viel erwarten können, na, Magdeburg, hat der ein oder andere Experte gesagt, die sind nicht mehr so in der Verfassung und beim Pokalfinal Four in Köln haben sie ja auch keine gute Leistung gebracht, haben beide Spiele verloren und dann fahren die nach Ungarn zu einem Verein, der ja in der eigenen Arena immer sehr, sehr stark auftritt und dann gewinnen die da eben mal ganz, ganz locker. Also Magdeburg kann ja eigentlich Köln schon buchen.
Ja, also Magdeburg ist auf jeden Fall, also sie werden, das Ergebnis war eben 35-28 und Magdeburg hat wirklich sehr gut aufgespielt. Ich sage auch, die können das buchen. Man kann jetzt auch sagen, ja, es ist erst Halbzeit und man hat schon vieles gesehen, aber wer weiß, wie Magdeburg zu Hause auftritt, der weiß dann auch, also die lassen sich das jetzt nicht mehr nehmen. Ich erinnere natürlich die Geschichte um Jim Gottfriedsson, da weiß niemand so genau, es sind wenige Fakten nach außen getreten und dann suspendiert man seinen Spielmacher und was passiert als nächstes? Der nächste Spielmacher verletzt sich mit Lazar Kukić und dann ist auch noch Richard Bödo nicht dabei. Also im Endeffekt drei Stammspieler aus dem oder reguläre Spieler aus dem Rückraum fallen aus Und Magdeburg hat das unglaublich souverän gemacht, muss man wirklich sagen. Also wie die da aufgetreten sind, Sergio Hernandez kam dann etwas später ins Spiel rein, aber dann auch die Sache, wie sie diesmal die 7 Meter reingemacht haben, wie das Duo Albin Lagergren und Felix Klar aufgedrumpft hat. Ich glaube, Seged hatte dann eher gerechnet mit Gisli Christiansson und Omar Ingi Magnusson und da sind eben die beiden Schweden reingesprungen. Oder Matthias Musche kommt zur Halbzeit rein, 4 Würfe, 4 Tore. Und das stand ja nie zur Debatte, dass sie dort verlieren. Und dass am Ende +7 waren, ist natürlich mehr als die halbe Miete für Köln.
Das ist vor allem deswegen interessant, wenn man zwei Sachen betrachtet. Erstens, was ich gerade vorhin gesagt habe, sie haben sich in Köln überhaupt nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Und viele haben gesagt, ja, momentan läuft's halt da nicht so rund. Dann wurde schon davon gesprochen, dass das Magdeburger System entschlüsselt ist. Und das Zweite ist, wenn man betrachtet, wie sie in den letzten Jahren in den Viertelfinalspielen aufgetreten sind. In der Saison 24-25, wo am Ende der Champions-League-Titel gewonnen wurde, gab es ein Duell mit West Brem. Ein Tor hat am Ende entschieden, dass sie weitergekommen sind. In der Saison davor gegen Kielce, ja, im 7-Meter-Werfen und in der Saison davor gegen Wisła Płock mit 2 Toren Unterschied über beide Viertelfinalspiele gerechnet. Das ist dann halt schon auch eine Ansage und natürlich auch, müssen wir nicht drüber reden, Björn, es ist eine Souveränität.
Es ist eine Souveränität und es ist natürlich auch, du hast jetzt genau die richtigen Saisons genannt. Also Magdeburg hat diese Konstanz, sie fahren, da bin ich sehr sicher, zum 4. Mal in Folge nach Köln. Und wenn man es aus deutscher Sicht sieht, das gab es mal in den Anfangszeiten des Final Four mit dem THW Kiel. Und dann gab es ja auch 2 Turniere, wo gar keine deutsche Mannschaft dabei ist. Und wenn man jetzt sieht, Magdeburg macht den 4. Einzug ins Final Four in Köln klar, ist in der Liga entweder am nächsten oder übernächsten Spieltag, wenn sie Meister, sind in den vergangenen 5 Jahren dann in der Liga entweder immer Erster oder immer Zweiter geworden und haben eben diese Souveränität in der Champions League. Also da kann man wirklich nur den Hut davor ziehen. Und ich glaube, diese Pokalgeschichte, wir waren ja auch beide da, dieses Pokalwochenende, das hat sehr an Bennett Wiegert gefressen, das hat man gemerkt. Und es dauerte ja auch eine Zeit, um dann das darauffolgende Bundesligaspiel in Stuttgart zu gewinnen. Aber ich glaube, dieser Sieg in Stuttgart, da haben sie gesagt, okay, wir sind wieder da, wo wir hinwollen. Wir haben in der Liga den gleichen Vorsprung wie vorher. Wir müssen dieses Pokalturnier abhaken und wir wollen auf jeden Fall wieder nach Köln. Und damit haben sie wirklich eine brillante Leistung in Szeged hingelegt. Und man muss ja auch mal dazu sagen, was du am Anfang erwähnt hast, sie haben die Arena ruhig gespielt. Also wenn man diese frenetischen Fans in Szeged sonst sieht und da war Mitte, Ende der 2. Halbzeit, war da, natürlich haben die Fans ihn unterstützt, aber das war nicht diese emotionale Unterstützung, die man sonst da kennt, so weil die Fans auch gemerkt haben, ihre Mannschaft kann da an dem Tag nicht gewinnen.
Ja, sie hatten ganz klar keine Chance. Der SC Magdeburg war unfassbar souverän, hat wieder flüssig gespielt und wie aus einem Guss. Und ich denke, da gibt's überhaupt nichts zu meckern nach so einem Auftritt. Und ich bin da komplett deiner Meinung. Die werden jetzt nichts anbrennen lassen im Rückspiel. Das muss erst noch gespielt werden. Und wir haben schon viel gesehen. Insbesondere in der Champions League gab es teilweise kuriose Resultate, wo die Mannschaften im Hinspiel in eigener Halle verloren haben und dann im Rückspiel fast noch weitergekommen wären. Ich sehe das aber aktuell in dieser Konstellation, in der sich Szeged befindet, eben nicht. Am Mittwoch gab es dann noch ein 2. Spiel und zwar das von Sporting gegen Aalborg. Das ist unentschieden ausgegangen, 31-31. Wir wissen aber, Auswärtstorregel gibt es seit einigen Jahren nicht mehr. Deswegen spielt das nicht wirklich eine Rolle. Aber ist es so einfach, jetzt zu sagen, ja klar, die Dänen, die kommen auf jeden Fall weiter?
Nee. Also wenn man das Spiel gesehen hat, ich habe es verfolgt, es war ein Tempospiel sondersgleichen. Die haben wirklich, das sieht man jetzt an der Anzahl der Tore nicht, aber wenn man dann sich auch die Statistiken anschaut, wie viele Wurfversuche und Würfe es gab dann eben auch viele Fehlwürfe, weil da war teilweise schon ein bisschen Hektik, das war vogelwild von beiden Seiten. Also das hätte auch 41-41 ausgehen können, das Spiel. Und man hat wieder gesehen, diese unglaubliche Klasse der Costa-Brüder. Also ich habe mir mal die Mühe gemacht, die 3 K.O.-Spiele dieses Jahres zusammenzuzählen. Also die beiden Playoffs, die sie gespielt haben gegen Wisla Płock und jetzt dieses Hinspiel gegen Aalborg. Im Schnitt machen die Costa-Brüder 17 Tore zusammen in jedem Spiel. Diese Woche war es dann genau auf dem Punkt. 12-mal Kiko Costa, 5-mal Martin Costa, der in der ersten Halbzeit, ich glaube, 0-8 oder 0-7 hatte. Und deswegen, also Aalborg muss aufpassen. Aalborg, man hat da natürlich, ich sag mal, wenn man diese gute alte Heimstärke nimmt, die sie haben, den Vorteil, dass sie eben das Rückspiel zu Hause haben. Aber Sporting kann auch in Aalborg gewinnen. Deswegen Juri Knorr und Co. sollten sich da noch nicht zu sicher sein. Es hat sich dann auch gezeigt, Thomas Arnoldsen hatte dann zwischendrin auch eine Phase, wo er 10, 15 Minuten gar kein Tor macht. Er machte dann gemeinsam mit Mats Hoxer und Juri Knorr die entscheidenden Treffer. Und ja, man muss ja sehen, Aalborg führt die erste Hälfte. Dann geht Sporting auf 5 Tore weg, 22-17. 5 Minuten vor Schluss gleicht Aalborg wieder aus. Und am Ende ist es ein 7-Meter mit dem Schlusspfiff, der dann für den Ausgleich sorgt. Wobei ich dann auch sage, das ist so ähnlich wie beim Spiel, was wir gleich ja noch haben mit Westbrem gegen Füchse. Ob du jetzt mit einem gewinnst, einem verlierst oder unentschieden, das macht ohne diese Auswärtstorregel quasi nichts mehr aus. Also deswegen hat Magdeburg auch diesen Riesenvorteil jetzt. 7 Tore sind da schon was anderes, wenn du dann zu Hause spielst. Aber du musst, und das gilt für alle 3 Spiele, über die wir jetzt noch sprechen, du musst zu Hause erstmal liefern. Also deswegen, ich denke, das wird nochmal ein absolutes Knallerspiel in Aalborg, wenn es Aalborg nicht schafft, da wirklich frühzeitig den Sack zuzumachen. Spannend war, Sporting gewinnt das Torwartduell mit André Christensen ganz klar gegen Niklas Landin. Der hatte irgendwie einen ganz schwarzen Tag dann im Tor von Aalborg. Aber wenn zum Beispiel Landin mal eine Viertelstunde den Laden dicht macht und vorne dieses Trio Arnoldsen, Hoxer und Knorr trifft, dann kann es auch eine frühe Entscheidung geben. Aber wie gesagt, schreibe die Kostas nie ab.
Die haben einfach unfassbar viel Qualität und die juckt auch nicht viel. Ne? Also denen ist egal, vor welcher Kulisse die spielen. Die sind relativ abgezockt. Jetzt ist Aalborg auch nicht unbedingt für eine heiße Atmosphäre bekannt. Aber sie haben einen sehr ausgewogenen Kader, wie ich finde. Es war ja mal eine Zeit, da haben sie nur Stars verpflichtet und vielleicht auch ein bisschen von der Resterampe. Aber jetzt wirkt mir dieser Kader sehr, sehr ausgewogen. Und sie waren ja souverän in der Gruppenphase, also gar keine Frage. Du hast gesagt, es macht dann nicht so viel aus, ob man jetzt unentschieden spielt auswärts oder mit einem verliert, das ist nicht so wichtig. Aber was macht es denn in Bezug auf die Füchse Berlin aus, wenn du einen 5-Tore-Vorsprung verspielst?
Das ist schon was anderes. Also da muss man auch mal sagen, Westbrem hat sich nach der Gruppenphase wirklich gefangen. Das muss man auf jeden Fall eben sagen. Also die Gruppenphase haben sie abgeschlossen. Ich glaube, 5 der letzten 6 Spiele haben sie verloren. Aber dann in den Playoffs gegen PSG haben sie im Hinspiel gegen Paris das mit Abstand beste Saisonspiel in der Champions League hingelegt. Haben jetzt auch, wie man so schön sagt, Steherqualitäten gegen die Füchse bewiesen. Und das Spannende ist ja, dass es 2 ehemalige Löwenspieler waren, die dann im Endeffekt die Akzente gesetzt haben mit Ivan Martinovic und Michael Appelgren. Die Füchse haben eben diesen Vorsprung aus der Hand gegeben. Und ich weiß jetzt nicht, ob das groß psychologisch ist. Also ich sag mal, wenn du Matthias Gitzel hast, der 13 Tore macht und Anderson macht entweder 7 oder 8. So, die werden die auch im Rückspiel machen. Aber es hätte schon anders ausgesehen, wenn du eben mit einem, ich sag mal, nicht 34-35, sondern 34-31 zu Hause startest gegen Westbrem. Da wissen wir, das Berliner Publikum kann im Gegensatz zu Aalborg ein Spiel gewinnen für ihre Mannschaft, mit ihrer Mannschaft. Westbrem ist es aber auch gewohnt. Und man muss ja natürlich jetzt mal sehen, wenn Westbrem es jetzt wieder nicht schafft, ich glaube, es wäre das 5. Mal in Folge, dass sie nicht dabei werden in Köln, dann hat dieser Club ein Problem gegenüber, ich sag's mal, den Sponsoren, Förderern, den Fans, weil das ist ja, ich sag mal, sie müssen in der Liga und im Pokal vor Pick Saget bleiben und müssen nach Köln fahren. Diese 3 Dinger gibt's und dafür hat man eben auch einen Kader zusammengestellt, der höchstwahrscheinlich zu den teuersten in ganz Europa zählt. Und sie haben einen Top-Trainer mit Xavi Pascal. Deswegen, also wenn sie jetzt wieder nicht nach Köln, dann weiß ich nicht, welche Diskussionen dort losgehen, auch um Spieler, um den Trainer vielleicht. Also da könnte es rappeln in der nächsten Zeit. Deswegen, also für Westbrem, so bitter es sich für die Füchse anhört, geht es in dem Rückspiel eigentlich um viel mehr als für die Füchse. Die Füchse wollen nach Köln. Die Füchse haben schon ihren Titel mit dem Pokalsieg und sie werden es, ich sage es mal, sie werden es auch schaffen. Und dann hat Westbrem wirklich ein Problem im Verein.
Es ist ja auch sehr interessant, wenn man mal überlegt, es gab einen Regierungswechsel in Ungarn. Orban ist nicht mehr der Ministerpräsident oder wie heißt es, Präsident oder wie auch immer in Ungarn. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht.
Präsident, ja.
Jedenfalls ist klar, dass sich da auch Dinge ändern wollen. Da gibt es ja eine besondere Förderung des Sportsponsorings in Ungarn. Und es gibt Gerüchte, dass sich das dahingehend verändert, dass der Spitzensteuersatz dann anders versteuert werden muss und dass die Vereine dann gucken müssen, auch im Frauenhandball, da haben wir ja auch zwei sehr prominente ungarische Vertreter, dass die dann kleinere Brötchen backen müssen. Und dann könnte dieses Projekt, ich will nicht sagen wackeln, aber zumindest mal nicht mehr so extrem ein Star nach dem anderen verpflichten, wie sie das in den vergangenen Jahren getan haben. Und zum Sommer kommt ja Emil Nielsen nach West Brem. Also von daher, das wird sehr, sehr interessant werden. Wenn ich dir aber vorher gesagt hätte, West Brem wird in diesem Spiel mit 5 Toren zurückliegen und es am Ende doch noch gewinnen, hättest du denen das überhaupt zugetraut?
Eigentlich nicht, weil West Brem ist dann bekannt dafür, wenn es in entscheidende Spiele geht, wenn sie von vornherein führen, ziehen sie das auch bis zum Ende durch. Aber wenn sie mal zurückliegen, haben sie dann ein unglaubliches Problem. Ich weiß nicht, ob das Mentalität oder was auch immer, dass sie in der ungarischen Liga eben so selten zurückliegen, dann auch nochmal zurückzukommen. Das haben wir letztes Jahr 2-mal in den Viertelfinals gesehen. Sie haben in Magdeburg deutlich geführt und kamen am Ende zu einem Remis und haben dann in West Brem deutlich geführt gegen Magdeburg. Und Magdeburg dreht das Spiel, Gisli Christiansson wirft den letzten Ball rein und damit war Magdeburg in Köln. Also deswegen, das meinte ich damit, dass sie jetzt in diesem Spiel wirklich mal gezeigt haben, dass sie auch einen deutlichen Rückstand nochmal aufholen können. Das war in vergangenen Spielzeiten eigentlich nicht mehr so. Und das war auch dieser Spielzeit in der Gruppenphase nicht so. Und deswegen, also die sind noch brandgefährlich.
Wenn man jetzt aber mal auf die nächste und letzte Partie in diesem Viertelfinale schaut, der FC Barcelona gewinnt auswärts in Nantes und da ist es nicht einfach zu gewinnen und noch schwieriger ist es in Barcelona zu gewinnen. Das passiert in der K.O.-Phase eigentlich nie. Ich will es nicht ausschließen, aber ist auch da relativ klar, dass Barcelona es macht. Nantes ist ein gutes, gefährliches Team.
Also ich bin ja ein Freund von Statistiken und das habe ich natürlich im vergangenen Jahr dann auch mal rausgesucht. Im vergangenen Jahr war es so, Barcelona gewinnt mit 3 Toren in Szeged, verliert zu Hause mit 1 Tor gegen Szeged und war zwischendurch auch wirklich die 3 hinten, die dann zum 7-Meter-Werfen geführt wurden. Also sie haben zu Hause gegen Szeged verloren und das war das erste Mal nach 21 Jahren, dass sie ein Heimspiel in der K.O.-Phase verloren hatten. Das letzte war irgendwann in den 90er oder Anfang der 2000er gegen Celje. Da haben sie es aber in Celje umgebogen. Also, wie du sagst, es ist nicht so einfach, in Barcelona zu gewinnen. Wir erinnern uns an die Erfahrung, die Rhein-Neckar-Löwen mal machen mussten. Ich glaube, es war 2014, als sie zu Hause mit 7 gewinnen und in Barcelona mit 8 verlieren. Also, Barcelona zu Hause. Man sagt immer so schön, es ist ja eigentlich das einzige Topspiel, was es im Palau Blaugrana in der ganzen Saison gibt, wo dann auch noch ein paar Zuschauer kommen, das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League. Und da bin ich gespannt, da werden viele Leute sein und die vielen Leute werden am Ende jubeln, dass Barcelona zum dann 13. Mal nach Köln reisen wird, weil ich glaube nicht, auch wenn wir eben gesagt haben, 1-2 Tore zählen nicht viel, ich glaube nicht, dass Nantes mit 3 Toren in Barcelona gewinnt. Da lege ich mich auch mal fest. Also dafür ist Barcelona zu stabil. Dafür haben sie hinten mit Nielsen und Hallgrímsson ein zu starkes Torhüter-Duo. Dafür sind sie auch in der Offensive mit Fabregas, Dicamem, Alex Gomez und Blasians zu gut besetzt, als dass Nantes da eine Chance hätte, das zu drehen.
Jetzt gucke ich auf die Ergebnisse in der European League. Wir wechseln rüber von der Königsklasse in den niedrigeren Wettbewerb und sehe, was Stabilität angeht, die war bei Flensburg und Hannover nicht so vorhanden mit jeweils 39 Gegentoren.
Ja, also ich sag mal, die Fans freuen sich. 78 Tore in 60 Minuten, hast auch nicht jeden Tag. Ja, da sind wir auch wieder bei so einem Ergebnis. Welche Aussagekraft hat das? Es hat mich gewundert, dass Flensburg zu Hause nicht gewonnen hat. Es hat mich gewundert, wie unterschiedlich teilweise die Recken auf europäischer Ebene auftreten im Vergleich zur HBL. Und sind die Recken jetzt automatisch Favorit fürs Rückspiel, weil sie mit einem gewinnen müssen? Ich weiß es nicht. Also da muss man wirklich schauen. Also eigentlich ist Flensburg die bessere Mannschaft. Und eigentlich, werde ich jetzt mehrfach verwenden, war ich mir eigentlich sicher, dass auch die gleichen 4 Teams in diesem Jahr beim Finalturnier in Hamburg auflaufen, die im letzten Jahr dabei waren. Da kann jetzt noch ein bisschen was passieren. Aber ich glaube immer noch, dass für mich in der Besetzung, wie Flensburg jetzt ist, sie der Favorit sind bei den Recken im Rückspiel jetzt.
Das glaube ich auch, weil sie sich zuletzt ja in der Liga in durchaus ordentlicher Form präsentiert haben. Wir nehmen aber dieses Gespräch am Samstagmittag auf. Also schauen wir mal, was an diesem Wochenende alles noch so passiert mit den Mannschaften, die jetzt den Sprung nach Hamburg schaffen wollen. Wir müssen nicht reden über das Duell Montpellier gegen WADA. Montpellier hat das Hinspiel mit 10 Toren Unterschied gewonnen. Die werden ganz sicher mit dabei sein. Ich glaube, wir müssen da auch nicht wirklich reden über Melsung gegen Porto. Die haben das Hinspiel mit 5 Toren gewonnen, die Hessen, und die werden da nichts anbrennen lassen, da bin ich sehr, sehr sicher. Aber was machen wir denn mit dem THW Kiel, über den wir in der vergangenen Woche schon gesprochen haben, der ein bisschen Dauerthema bleibt? In Nasice kann man vielleicht mal verlieren, aber wenn es darum geht, sich eine Basis zu erarbeiten für einen Einzug ins Final Four und die letzte Chance eventuell für den THW in der kommenden Saison noch in der Champions League zu spielen, wenn sie nämlich den Titel holen, dann kannst du nicht so auftreten.
Nee, normal nicht. Man könnte es jetzt andersrum drehen. Aus Marketinggründen ist es natürlich für eine volle Halle besser, du verlierst mit 3, als du gewinnst mit 3. Aber ich glaube nicht, dass der THW das im Hinterkopf hatte. Nein, also die Leistung der Kieler war wirklich, sie haben natürlich ein paar Ausfälle gehabt, muss man auch sagen, aber die Leistung, wie sie da aufgetreten sind und dass sie eben auch diese konstant RK-Nexe quasi in Führung waren, das ist jetzt wahrlich keine Übermannschaft. Sie starten schon mit, ich glaube, so um 5-2 oder 6-2 rein, dann kommen die Kielau wieder zurück, aber sie drehen es Anfang der zweiten Halbzeit ein bisschen, aber geben dann im Ende die Chancen weg und ja, also mit 3 dazu verlieren. Also ich glaube mal grundsätzlich, Kiel gegen Nexe zu Hause, lege ich mich immer fest auf ein +5, +6. Aber unter dem Druck, unter dem die Kieler jetzt stehen, ist das natürlich etwas ganz anderes, weil genauso wie du sagst, es ist so ähnlich, wie das Westbrem unbedingt nach Köln muss, um da alle Stimmen mal ruhiger zu bekommen. Aber für Kiel hängt da eben dran. Liga kein Titel, Pokal kein Titel, European League die Möglichkeit, den Titel zu gewinnen, der sie dann eben möglicherweise, das liegt ja auch noch in den Händen der ERF-Exekutive, dann in die Champions League bringen könnte. Aber allein dann damit auch nochmal einen Titel zu gewinnen. Und man weiß ja, titellose Spielzeiten kommen in und um Kiel nicht so gut an. Und deswegen, also, der Druck ist da schon recht groß auf der Mannschaft und auf Trainer Philipp Biecher. Nasic hat da nichts zu verlieren, oder RK Nexe besser gesagt. Sie haben da überhaupt nichts zu verlieren. Selbst wenn sie da ja mit 10 verlieren, sagen sie, wir haben immerhin das Hinspiel gewonnen. Aber man muss ja auch mal sehen, dann, wenn man sich das anschaut, das Duo Andreas Wolf, Gonzalo Perez de Vargas, die definitiv zu den besten Torhütern der Welt zählen, verlieren da ein Duell gegen Marcel Czastrzebski oder so ähnlich heißt er, der eine deutlich höhere Fangquote hatte als die beiden. Da muss man auch sehen, warum ist da die Unterstützung der Abwehr nicht gut genug, sind die beiden nicht gut drauf? Und ich sag mal, jetzt zählt's. Also das ist jetzt für den THW das Spiel der Spiele, was da kommen mag. In der Liga den 5. Platz, den werden sie erhalten, weil auch Lemgo da recht viele Punkte eingebüßt hat in den letzten Wochen. Aber trotzdem, ein 5. Platz in der Liga, ein Aus vor dem Pokalturnier, das Supercup-Spiel verloren und jetzt eben die einzige Chance in der European League. Das ist eben für Kieler Ansprüche recht wenig. Aber ich sage ganz ehrlich, ich drücke den Kielern auf jeden Fall die Daumen, weil das sorgt dann dafür, wenn wir jetzt wieder darüber sprechen, wer da so alles dabei sein wird in Hamburg, Kiel, Melsungen, Montpellier und dann eher Flensburg als die Recken, sorgen für eine volle Hütte und eine gute Stimmung in der Barclays Arena.
Gut, würden jetzt die Recken weiterkommen, würden wahrscheinlich genauso viele Hannoveraner-Fans wie Flensburger-Fans nach Hamburg fahren. Das tut sich ja auch von der Strecke nicht wirklich was. Aber ist es denn gut für den Handball, wenn die gleichen 4 Mannschaften wie im Vorjahr mit dabei sind, also exakt die gleichen Mannschaften?
Das hatten wir schon mal so in der Saison 17-18. Da waren die Turniere in Göppingen und Magdeburg. Da waren auch jeweils, ich glaube, Magdeburg, Göppingen, Füchse und dann San Rafael aus Frankreich dabei. Ja, ist das gut oder schlecht? Ich sag mal, ist es in der Fußball-Bundesliga gut, dass jedes Jahr Bayern München und Borussia Dortmund da oben stehen? Es war gut, dass mal Leverkusen irgendwann dazwischen kam. Nein, es spricht mal grundsätzlich für die Konstanz dieser 4 Vereine. Es spricht nicht unbedingt für den Wettbewerb, aber wir haben ja gleich zum Start dieses Wettbewerbs schon mal geredet. Wer sind die Favoriten? Es sind immer die Favoriten aus der HBL und es kommt dann sowas wie Montpellier, Porto und WADA Skopje dazu. So, und diese Mannschaften sind jetzt eben alle Deutschen und die 3 anderen genannten, stehen jetzt alle in den Viertelfinals. Also es hätte ja auch anders laufen können, dass du andere Konstellationen hast, dass du zum Beispiel zwei Viertelfinals hast, wo die beiden deutschen Teams aufeinandertreffen. Oder dass eben nicht Montpellier gegen Werder spielt, sondern gegen Porto. Und dann Werder eine andere Chance vielleicht auch gehabt hätte, dort weiterzukommen. Aber es sind nun mal die Mannschaften, die favorisiert waren, sind jetzt auch dabei. Man kann jetzt sagen, okay, die Skandinavier in diesem Wettbewerb und die Spanier in diesem Wettbewerb haben enttäuscht. Ich sage jetzt mal sowas wie Elverum, Fredericia, Granollers, Bidasoa, Irun. Aber das sind eben die Top-Teams. Und dann sind wir jetzt an dem nächsten interessanten Punkt. Das wird ja in Deutschland auch immer nur aus deutscher Sicht gesehen. Wie werden die Plätze in der Champions League verteilt? Man hat ja dieses Modell 10-8-4-2. 10 Meister der 10 Top-Nationen qualifizieren sich. Dann gibt es 8 Upgrades für genau diese 10 Nationen. Und dann hast du 4 Plätze für die Meister aus den nächsten Nationen. Und dann eben diese berühmten 2 Wildcards für den Sieger der European League und den Sieger der Champions League, wenn sie sich nicht anderweitig qualifizieren. Klammer auf, wenn beide aus Deutschland sind, qualifiziert sich eben der European League-Sieger nicht. Und das könnte dann auch das Schicksal des THW dann sein oder der SG Flensburg-Handewitt. Ja, aber du hast dann nächste Saison im Modus der Champions League, du startest mit 24, aber nach der ersten Phase verlierst du schon mal 12 Mannschaften. So, und durch diesen Modus, dass diese 12 Mannschaften dann in die European League kommen, kommt da auch ein ganz anderer Wettbewerb rein. Ich sage es mal, wenn man sich so Mannschaften anschaut, die dann eben möglicherweise auch da drin sind, wenn man die sieht, die in der Champions League jetzt nicht oben dabei waren, nehmen wir sowas wie AK Zagreb oder Kolstad vielleicht oder Kielce oder andere, dann wird diese European League auf jeden Fall aufgewertet. Das ist zwar ein Modus am Ende des Tages, den du niemandem erklären kannst, weil am Ende kommen dann nochmal 4 Mannschaften aus der Hauptrunde der Champions League in die European League, in die Playoffs dann rein. Aber die European League wird deutlich durch diese neue Reform der Champions League aufgewertet. Deswegen sehe ich eigentlich fürs nächste Jahr, dass es nicht unbedingt so ist, dass es die 4 selben sein werden oder auch 3 Mannschaften aus Deutschland automatisch immer so in die Richtung gehen. Da muss man einfach sehen.
Das glaube ich auch, weil die Mannschaften, die aus der Champions League absteigen, natürlich in der Regel eine höhere Qualität haben als die, die sowieso schon in der Europa League spielen von Anfang an. Also da bin ich relativ positiv. Übrigens, Wolf und Perez de Vargas hatten im Hinspiel in Nasice 8 Paraden und Jastrzebski und Radovanovic kamen auf 14. Und am Ende macht das eben dann auch den Unterschied aus. Ganz kurz möchte ich mit dir noch plaudern über das, was bei den Frauen in der Woche davor schon in der Champions League passiert ist. Denn da stehen die 4 Teilnehmer für Budapest mittlerweile fest. Das war nach dem Hinspiel klar, dass Győr sich qualifizieren würde. Metz ist dabei. Dann haben wir eine Überraschung nach vielen Jahren mit Cezeme Bucuresti. Und Gloria Bistrița musste den Kürzeren ziehen bei Brest. Also 2 französische Vertreter, eine Mannschaft aus Rumänien und der Titelverteidiger aus Ungarn. Die Deutlichkeit allerdings der Niederlage von Odense in Győr mit 15 Toren und das Hinspiel zu Hause schon mit 8 verloren, die lässt aufhorchen.
Auf jeden Fall. Also da muss man sehen, mit den Ambitionen, die Odense ja auch für die Zukunft hat, unter anderem Viola Leuchter ist jetzt schon da, Xenia Smits wird nach ihrer Babypause dort spielen, angeblich dann irgendwann nächster Zeit dann auch Henny Reistad, die Welthandballerin. Also ich sage es mal, es war klar, dass Odense den schwersten Weg nach Budapest hat. Es war auch klar, dass sie nach dem -6 im Hinspiel eigentlich keine Chance mehr hat. Aber man kann sich so nicht präsentieren, dass man am Ende ein Champions-League-Viertelfinale mit 15 Toren verliert. Das hat mit bitter nichts mehr zu tun. Man hätte natürlich auch sagen können, Győr war durch, aber die wollten es, glaube ich, so richtig zeigen dann auch. Aber da kam auch kaum noch Gegenwehr von Odense. Also da muss man sagen, so darf man sich nicht aus dem internationalen Wettbewerb verabschieden. Das geht jetzt nicht.
Ich denke nicht, dass da der Trainer irgendwie wackelt. Ich habe aber mitbekommen, dass es sehr viel Kritik hagelt in Dänemark. Auch nachvollziehbar, auch natürlich was Esbjerg angeht. Denn die haben in Bukarest mit 10 verloren. Also das ist auch kaum zu glauben.
Ja, aber das ist so ein Spiel gewesen. Esbjerg hat im Hinspiel gegen Bukarest es gedreht und dann wirklich auch mit den letzten Sekunden mit einem gewonnen. Das heißt, du hast dann die Ausgangslage, dass du mit einem +1, und da sind wir genau wieder bei dem +1, das wir vorher bei den Männern hatten, und dem Wissen, dass in den letzten 5 Jahren hat Esbjerg 3-mal im Viertelfinale gegen Bukarest gewonnen und ist dann nach Budapest gefahren. So, und dann im Rückspiel bist du eigentlich von vornherein, läufst du da hinterher, liegst zur Halbzeit mit 5 hinten und merkst dann irgendwann am Ende, es läuft nicht mehr und GSM hat sich dann in diesen Rausch reingespielt, weil sie wussten, sie haben 8 Jahre auf diesen Moment gewartet, sich wieder für Budapest, und ich glaube, die wollten dann auch ihren Fans nochmal ein richtiges Fest im letzten Heimspiel der internationalen Saison zeigen und natürlich auch mit dem Blick darauf, dass sie in ihren nationalen Ligen dieses Jahr nicht diese dominante Rolle haben wie sonst. Und ja, dann geht's -10, hört sich grausam an für Esbjerg, aber wenn man dann an irgendeinem Punkt ist bei so 2 oder Hin- und Rückspielen, wo du merkst, wir haben keine Chance mehr, dann hörst du auch auf. Also ich finde, das -10 von Esbjerg, wenn man sich anschaut, es war ein -3 in der 40. Minute, nein, hier in der 45. Minute noch. Und dann, als sie sich dann auf 6-7 absetzen und Esbjerg wusste, dass sie verloren, dann gibst du einfach auf. Dann sagst du, okay, leider, nächstes Jahr versuchen wir es wieder. Ich finde, das Ergebnis in seiner Deutlichkeit ist ganz bitter für Esbjerg. Und wenn man eben auch sieht, die beiden dänischen Vertreter, beide im Schnitt mit 12,5 Toren ihre Viertelfinal-Rückspiele verloren. Das ist schon sehr deutlich. Aber das ist, meine ich, nicht zu vergleichen mit dem, was Odense dann hier passiert ist.
Ja, das war wirklich sehr erschreckend. Hätte ich auch in der Deutlichkeit nie so erwartet. Metz hat sich nach Budapest gekämpft, erneut. Im Prinzip ja auch da jetzt jedes Jahr mit dabei. Mit 3 Toren haben sie gewonnen, ihr Heimspiel gegen FTC. Ist der FTC eine Enttäuschung?
Ja, ich sage es mal so, dass sie in der Gruppenphase schwach gestartet waren und dann eben auch klar war, sie werden dann auf ein Top-Team treffen im Viertelfinale. Also ich würde nicht sagen, dass sie eine Enttäuschung sind. Metz ist von den Namen und allem her schon die stärkere Mannschaft. Sie haben sich nach dem Unentschieden im Hinspiel noch was ausgerechnet beim FTC. Und sie waren ja, das muss man auch sagen, sie waren ja nie richtig in Führung im Metz. Ich glaube, es stand 2 oder 3 Mal unentschieden. Aber als es um die Wurst ging, war Metz dann schon immer vor. Sie haben eben eine überragende Defensivleistung gezeigt in dem Spiel. Und ja, Metz hat es verdient. Also FTC hätte, ich sage es mal, gegen Esbjerg, gegen Bystrica, gegen Brest hätten sie weiterkommen können, aber eben nicht gegen Metz.
Ja, sie hatten ein bisschen Pech, was die Konstellation angeht. Aber gut, die kann man sich ja auch in der Gruppenphase entsprechend erarbeiten. Da hat sie keiner dran gehindert. Und dann ist Brest eben noch mit dabei nach dem knappen Spiel in Bystrica. Da war eigentlich abzusehen, dass die Französinnen sich durchsetzen werden, zumindest meiner Meinung nach. Ganz, ganz kurzer Ausblick auf das, was passieren wird in Budapest dann Anfang Juni. Brest spielt gegen Győr. Die haben den, glaube ich, schon mal in die Suppe gespuckt, ne? Ist ein paar Jährchen her. Und dann noch das Duell Bukarest gegen Metz. Das würde ich als einigermaßen ausgeglichen ansehen, aber mit der Erfahrung von Metz würde ich denken, dass die Französinnen es schaffen werden. Sehen wir dann Finale Metz gegen Győr und Emmanuel Marionnat führt Metz zum ersten Mal überhaupt ins Endspiel?
Also, Brest gegen Győr, das war das erste Turnier nach der Corona-Pause, müsste also 2021, meine ich, war es. Und da hat Brest das tatsächlich geschafft. Lustigerweise damals mit einer überragenden Anna Groß, die in dem Jahr auch Torschützenkönigin der Champions League war. Und die hat da eigentlich schon aufgehört, aber spielt jetzt doch noch ein bisschen in Brest diese Saison. Und vielleicht schafft Anna Groß es gegen ihren Ex-Club ja wieder, in ihrer dann wirklich letzten Spielzeit jetzt, dieses Wunder zu schaffen. Aber ich sage immer, Győr mit den Fans im Rücken hast du normalerweise. Also ich sage mal, es ist schön für Brest in Budapest nochmal dabei zu sein. Und speziell, wir haben noch gar nicht drüber geredet, die einzige Deutsche, die vertreten ist auf dem Feld, Annika Lott in Brest, wird dabei sein. Aber es wird ein super Erlebnis für Brest, aber ich glaube, gegen Győr haben sie keine Chance. So, und jetzt kommen wir zu dem Spiel, das wirklich ausgeglichen ist, Metz gegen Bukarest. Irgendwie, Metz schafft es immer sehr souverän nach Budapest. Und dann verkacken sie, auf gut Deutsch gesagt, wenn man das in deinem Podcast sagen darf, das Halbfinale. Ich erinnere mich noch dran, als sie gegen Bietigheim verloren haben, sie waren der Riesenfavorit und verlieren am Ende sowas von deutlich und da konnte keiner mit rechnen und Marionnat hat sich die Schuld dann selber gegeben, falsche taktische Einstellung. Irgendwie Metz in Budapest war bisher noch nicht viel Berauschendes. So, und wenn man jetzt sieht, auf der anderen Seite Bukarest, die jetzt nach 8 Jahren wieder dabei, die werden eine Vielzahl von Fans mobilisieren, die sie da unterstützen werden. Sie haben jetzt scheinbar mit Bojana Popovic die richtige Trainerin gefunden, die den Laden da auch mal richtig aufmischt. Sie haben sich qualifiziert. Also ich tendiere eher zu einem Finale Bukarest gegen Győr. Und wir als gute Kenner der Frauen-Champions League wissen auch, das war die Konstellation von 2016, als Bukarest als Final Four Neuling dorthin kam und dann das Finale gewonnen hat nach 7-Meter-Werfen gegen Győr. Also ich tendiere dazu, dass wir Bukarest und Győr im Finale sehen werden.
Eine Sache möchte ich aber noch ansprechen, die mit internationalem Handball zu tun hat. Da kommen wir wieder zurück zur Königsklasse der Männer, also zum Beginn unseres Gespräches. Fiel auch irgendwann mal das Wort Kielce, ich weiß nicht wann, ich glaube, das war auch in der Phase, wo wir über die European League gesprochen haben. Talan Tuschebajew ist nicht mehr der Trainer der Polen nach langer, langer Zeit dort. Er war kurz davor, seinen Vertrag bis 2031 zu verlängern. Er hat aber auch gesagt, er wird nicht ein schlechtes Wort über den Verein, über die Spieler und so weiter verlieren. Nach 12 Jahren, das relativ plötzliche Ende der Zusammenarbeit, das ist ein Einschnitt.
Ja, also man muss ja die Vorgeschichte so sehen. Die beiden Söhne, Alex und Danny, haben sehr frühzeitig, ich glaube noch vor dem ersten Gruppenspieltag der Champions League bekannt gegeben, dass sie Kielce nach dieser Saison verlassen würden. Und da kamen natürlich sofort die Fragen, ja, und was macht der Vater? Und da sagt der Vater, mein Schicksal hängt nicht mit dem meiner Söhne zusammen. Ich will eigentlich hier langfristig weiterarbeiten. So, und dann haben die beiden Söhne, man weiß es, Dani nach Welsungen, Alex nach Gummersbach, ihre neuen Vereine bekannt gegeben. Und dann wurde oder hat sich plötzlich der französische Verband von Guillaume Gilles getrennt und als ersten nicht-französischen Trainer überhaupt Talan Tuschebajew verpflichtet. Damals ging es schon, ich sage, geht das, dass du Trainer in Frankreich bist und gleichzeitig noch einen Verein trainierst? Und dann hat Tuschebajew gesagt, überhaupt kein Problem, das können wir machen. Das haben die Franzosen mir auch erlaubt. So, dann kam das aus in der Champions League, in den Playoffs, zum zweiten Mal in Folge in den Playoffs. Und dann kam, ich glaube, das war dann wirklich das Zünglein an der Waage, die Niederlage im polnischen Pokal-Halbfinale gegen Wisla Płock. Du kannst als Kielce alles gewinnen, aber du darfst in Meisterschaft und Pokal nicht gegen Płock verlieren. Und das war jetzt zum wiederholten Mal. Und ich kann es mir nur so vorstellen, dass man gesagt hat, okay, wir trennen uns im Guten. Und man hätte die Saison jetzt natürlich noch zu Ende spielen können. Aber ich habe irgendwie ein Gefühl, Kielce wollte da nochmal einen Impuls für die Finalspiele der Meisterschaft. Es ist natürlich bitter, wenn du so gehen musst als Trainer. Du hättest auch eine schöne Verabschiedung irgendwann haben können, egal ob nach dieser Saison oder nicht. Aber ich glaube, das war auch eine gewisse Abnutzungserscheinung. Also ich gehe davon aus, irgendwann wird Talan Tuschebajew Ehrenbürger von Kielce werden, weil ohne ihn und was er aus der Mannschaft, die er dann von Bogdan Venta quasi übernommen hat, gemacht hat, ist aller Ehren wert. Sonst würde in Europa niemand diese Stadt kennen. Sonst außerhalb des Handballs. Und alle Erfolge von Kielce sind mit dem Namen Talan Tuschebajew verbunden. Auch mit seinen Söhnen. Sie waren 3-mal im Champions League-Finale, haben es 1-mal gewonnen. Und deswegen, irgendwann werden sich alle, und deswegen ist ja gut, dass er auch wirklich nichts Negatives sagt, nochmal an einen Tisch setzen. Und diese 13 Jahre waren es, meine ich, auch mal Revue passieren lassen und sehen, was Talan für diesen Verein gemacht hat.
Sehr, sehr viel. Man kann aber auch festhalten, seitdem Bertus Servas da nicht mehr der Präsident ist, ist es da ein bisschen den Bach runtergegangen. Sportlich hinken sie der Konkurrenz aus Płock hinterher. Sie sind nicht mehr unangefochten die Nummer 1 in Polen. Sie sind aktuell eher unangefochten die Nummer 2, was natürlich auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite aber nicht so gut. Es ist ein Traditionsverein, also diesen Verein gibt es auch, wenn der Sponsor häufig gewechselt hat, schon sehr, sehr lange. Aber okay, mal gucken, was da noch passiert. Vielleicht gibt es ja auch mal die Gelegenheit, nochmal mit Talan Tuschebajew selber darüber zu sprechen, wobei ich mir relativ sicher bin, dass er sich sehr, sehr bewusst ausdrücken wird, was die Wortwahl angeht, was er genau sagen würde. Mal schauen, vielleicht landet er aber auch in der Bundesliga, man weiß es nicht. Ich glaube, ihn lastet das nicht komplett aus, nur Trainer der französischen Mannschaft zu sein. Björn, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe gehört, Gerüchte sagen, du musst jetzt den Rasen mähen.
Die Gerüchte sind sehr gut angekommen. Ja, der Rasen muss gemäht werden, der ist schon sehr gewachsen. Und deswegen haben wir ja auch extra diesen frühen Termin gewählt. Und damit die Hörer vom Kreis ab dann am Montag schon wissen, wie die anderen Spiele ausgegangen sind.
Ja, genau, das ist immer der Klassiker. Vielen Dank für deine Zeit. Hab noch ein schönes Wochenende, kurze Pause und dann geht's gleich weiter. So. So, nach dieser kurzen Pause geht's weiter mit dem zweiten Teil der heutigen Ausgabe und ich begrüße jemanden, der beim VfL Oldenburg das Sagen hat. Er leitet dort die Geschicke und das schon seit einigen Jahren und macht da, wie ich finde, einen sehr, sehr guten Job. Trotzdem gab's jetzt ein bisschen Ärger und darüber wollen wir unter anderem sprechen, nicht nur, aber das tue ich mit Andreas Lampe vom VfL Oldenburg. Hallo Andi.
Moin, hi.
Ja, lass uns mal anfangen mit dem Spiel gestern. Wir sprechen jetzt am Sonntagmittag miteinander. Erstmal danke, dass du dir da auch die Zeit nimmst, weil man hat ja dann auch gerne mal ein bisschen Freizeit, kann ich auch nachvollziehen. Aber ihr habt in Buxtehude gespielt. Das ist ja das Duell im Norden, der Klassiker schlechthin, unentschieden. Was sagst du dazu?
Ja, es war kein einfaches Spiel. Ich glaube, für beide Seiten. Es war auch, ehrlich gesagt, kein schönes Handballspiel. Das muss man ganz klar sagen. Geprägt von vielen Fehlern, technischen Fehlern, Fehlpässe. Am Ende hat es durch die Spannung halt überlebt, mit dem vielleicht besseren Ende für uns dann natürlich, mit dem 4-0-Lauf am Ende, wo wir nochmal glücklich den Punkt dann mitnehmen können. Ja, und wir tun uns letzten Jahre immer sehr schwer in Buxtehude, deswegen bin ich froh, dass wir einen Punkt dann ergattern konnten, aber die letzten Spiele waren da eher ohne Punkte für uns.
Es wird nicht jeder wissen, wie es genau aussieht in den Playoffs der Handball-Bundesliga Frauen. Das sind die Playoffs 5 bis 11. Das ist ja alles sehr, sehr kompliziert mit diesem Modus aufgrund auch der Insolvenz der HB Ludwigsburg nach dem 1. Juli. Sehr, sehr kompliziert, haben wir hier auch schon ausführlich drüber gesprochen. Es ist so kompliziert, dass manchmal sogar Leute fragen, die sich für Frauenhandball interessieren, wie kann das denn eigentlich sein? Was ist das für eine komische Tabelle und so weiter? Aber was war denn jetzt eure Zielsetzung, bevor diese Playoffs angefangen haben? Ganz klar zu sagen, Erster werden in diesen Playoffs, damit wir nächste Saison international spielen?
Ja, ich denke, wenn man als Fünfter der Hauptrunde in diese Playoffs einzieht und entsprechend Punkte mit auf den Weg bekommt, ja, muss das Ziel natürlich sein, irgendwie um den Platz 5, 6 dann auch mitzuspielen. Wir haben natürlich eine besondere Situation mit unserem dünnen Kader zurzeit. Wir haben jetzt gestern auch wieder mit Ariane Fundstein eine Knieverletzung dazu bekommen. Deswegen schauen wir da wirklich, das ist diese Floskel, wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir haben teilweise Spiele mit 4 Spielerinnen aus dem Junior-Team bestreiten müssen und gucken jetzt auch wieder, wie nächste Woche der Kader aussieht. Jetzt ist Alexandra Humpert zum Glück wieder zurück im Tor. Das heißt, eine von zwei etatmäßigen Spielerinnen, die auf der Position sind, ist wieder dabei. Wir haben, ich glaube, 3 Spiele nur mit Junior-Team-Torhütern absolviert. Von daher gucken wir wirklich von Spiel zu Spiel, ob es dann der Platz 5 wird und das internationale Geschäft sowie der Viertelfinal-Startplatz im Pokal. Das werden wir dann sehen. Das Ziel ist natürlich, darum zu spielen. Ob es dann was wird, sehen wir dann in gut 4 Wochen.
Das macht mich ja wahnsinnig, ne? Die Nummer mit dem Viertelfinalplatz da. Also, boah, da tue ich mich echt schwer mit. Das ist natürlich für euch dann eine super Sache, ja, weil dann reicht ein Sieg, um zum Final Four zu kommen. Aber ich tue mich wirklich schwer damit. Kannst du das nachvollziehen?
Ich kann das absolut nachvollziehen. Wenn man das mal aufs Tableau setzt, hast du als Fünfter bessere Chancen im Pokal als deutscher Meister? Weil sie steigen, glaube ich, eine Runde vorher ein, im Achtelfinale schon. Ja, es war halt der Gedanke der Liga, da einen Anreiz zu setzen, warum man diesen 5. Platz noch ausspielt. Damals hat der 5. Platz nicht sicher zum internationalen Geschäft geführt. Das ist jetzt durch die Länderwertung anders. Das heißt, der 5. Platz berechtigt dich zur Teilnahme an der European League, was für mich Anreiz genug sein sollte für diesen Platz 5. Jetzt hat man noch so eine Sahnehaube oben drauf gesetzt und gelassen. Aber ich kann absolut verstehen, dass man darüber diskutiert und auch mit Bauchschmerzen befindet. Ja.
Was wäre denn für dich die optimale Lösung, wenn du dir so eine Traumliga bauen könntest? Wir haben 12 Mannschaften. Wie wäre für einen Geschäftsführer der HBF die optimale Lösung? Es ist nicht einfach, ich weiß das. Es wird auch viel diskutiert. Brauchen wir die Playoffs, ja oder nein? Muss es eine Best-of-Serie sein? Wäre nicht Hin- und Rückspiel besser? Sind es zu viele Mannschaften? Reicht die Qualität aus? Wie ist denn deine Meinung dazu? Wenn du jetzt selbst entscheiden könntest, wie würde das aussehen?
Da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich fand die Playoffs auch cool, aber wir haben sie natürlich eingeführt, weil wir über Jahre hinweg keine spannende Liga hatten durch Bietigheim. / dann Ludwigsburg. Das muss man einfach so sagen. Ich glaube, das war schon ein Grund, warum dann einige gesagt haben, wir müssen da wieder Spannung reinbringen, weil sonst ist die Meisterschaft Anfang April entschieden. Das haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben es eingeführt dafür, dann ist der Verein jetzt nicht mehr da. Was ich viel, viel erschreckender finde, und darüber muss man einfach widersprechen, wir haben einen Aufsteiger in die zweite Liga und keinen Absteiger. Das heißt, niemand aus der dritten Liga möchte in die zweite Liga aufsteigen. Und diese flächendeckende Handballfreude brauchen wir einfach. Wir brauchen wieder mehr Vereine auf der Landkarte. Und ich fand die ersten 2 Jahre jetzt die 12er Staffel von der Qualität her sehr, sehr gut. Aber jetzt kommt mein Aber. Wir haben auch, und das darf nicht vergessen werden, wir haben weniger Plätze für deutsche Talente in der ersten Liga. Und wenn man jetzt mal überlegt, welche Vereine früher auch junge deutsche Spielerinnen unter Vertrag genommen haben, das waren Wildung, das war Leverkusen. Viele von denen spielen jetzt bei Topvereinen oder in der Nationalmannschaft, weil sie aber auch mit 18 Jahren schon Bundesliga spielen konnten. Und das können im Moment sehr wenig Vereine, gehen dieses Risiko, beweisen diesen Mut und geben jungen deutschen Talenten Spielzeit in der ersten Liga. Nehmen wir die U19-Europameisterinnen. Davon ist eine Spielerin mit Lara Däuble fest im Bundesliga-Kader und kriegt Minuten. Das ist für mich eigentlich nicht der richtige Weg, um Talente zu fördern. Wenn man mit den Top-Teams spricht, ich habe mit Herbert Müller auch gesprochen, der sagt, naja, Andi, früher hatten wir Spiele, da wussten wir vorher, wir gewinnen dieses Spiel sicher mit 8 bis 10 Toren. Da konnte ich auch mal Nachwuchsspielerin einsetzen. Das gibt es halt nicht mehr. Und das ist dann die Frage, wo wollen wir hin? Die deutschen Nationalspieler und viele wechseln ins Ausland, weil natürlich da immer noch mehr Geld zur Verfügung ist. Das haben wir jetzt bei uns ja auch mit Marie Steffen erlebt. Und die Chancen sind da einfach viel, viel größer, sind professionell zu arbeiten. Und da müssen wir überlegen, wo wollen wir mit der Liga hin? Und meines Erachtens, auch dann als Geschäftsführer, sage ich, im Bestfall haben wir wieder eine 14er Staffel. Wir spielen Spieltag 1 bis 26 und dann wissen wir, wer Meister ist. Wir können Heimspiele planen, wir haben einen Spielplan, der bis von Anfang bis Ende durchgeplant ist, weil auch diese Kurzfristigkeit jetzt von dem neuen Modus, da kommt man an Herausforderungen. Die Zuschauerzahlen zeigen das auch, dass das nicht besser ist als eine Hauptrunde. Aber es spielt halt viel rein. Aber aus meiner Sicht, jetzt aktuell, hat sich meine Meinung auch ein bisschen geändert, so ehrlich muss ich sein. Aber ich glaube, für die Zukunft des deutschen Frauenhandballs wäre die 14er Staffel besser, weil wir wieder 30 Kaderplätze mehr haben für junge deutsche Talente, um in der ersten Liga zu spielen.
So, und jetzt komme ich und habe einen Gegenvorschlag und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Den habe ich an der einen oder anderen Stelle mit den Leuten schon diskutiert. Ich würde ganz, ganz radikal die Liga auf 8 Mannschaften verkleinern und eine Doppelrunde spielen, sprich 2-mal Hin- und Rückspiel. Du hast da eine sehr, sehr hohe Qualität. Und ja, natürlich sorgt das dafür, dass du junge deutsche Spielerinnen nicht so leicht in die erste Liga einbinden kannst. Aber dadurch steigt automatisch, weil ja ein paar gute Mannschaften dann runter müssten, die Qualität der zweiten Liga. Das heißt, da in der Spitzengruppe wird höherklassiger Handball gespielt mit mehr Qualität. Sagst du, völlig dumm, kannst du so nicht machen, weil natürlich auch viele Vereine werden dann sagen, nee, da stimmen wir nicht für ab, weil dann könnten wir ja absteigen. Aber wäre das nicht auf sich deutlich besser?
Ich sage, ich kann das Argument verstehen, hundertprozentig. Du hättest bei den Top 8, wenn du jetzt einfach mal, nehmen wir mal jetzt die Tabelle Top 8 von der Hauptrunde, dann hast du, ich glaube, also das kannst du an der Hand abzählen, wie viele junge deutsche Talente da dann spielen. Aber ich glaube auch für den Zuschauer ist es dann irgendwann mühselig, immer dieselben Gegner zu sehen. Das ist, glaube ich, dann auch irgendwann ein Faktor, auch für Spielerinnen. Das darf man nicht unterschätzen. Du merkst das auch. Ich glaube, wenn man jetzt mit den Dortmunder Spielerinnen spricht oder Blomberger Spielerinnen, sollten sie im Finale gegeneinander spielen. Die sagen auch irgendwann, boah, ich kann den BVB oder die HSG nicht mehr sehen. Man wird dann so ein bisschen alltagsmüde. Ich kann das Argument verstehen, dass die Qualität natürlich, wird sie um ein Vielfaches besser und dann natürlich auch in der zweiten Liga. Aber es gibt ja auch Beispiele international, die gezeigt haben, dass das eigentlich nicht der richtige Weg ist. Siehe Volleyball, die jetzt ja auch aufgestockt haben und sogar die Nicht-Abstiegsregel eingeführt haben, weil sie gesagt haben, okay, wir brauchen wieder mehr Vereine.
Ja, das ist natürlich dann auch eine Frage am Ende immer des Geldes. Wir können jetzt auch über die Anforderungen diskutieren. Du hast ja gerade eben gesagt, es will niemand in die zweite Liga aufsteigen. Und da frage ich mich schon, warum das so ist. Wäre deines Erachtens eine zweigleisige zweite Liga die bessere Lösung? Weil ich weiß nicht, ob es am Ende immer die Reisekosten sind. Ist das so ein großer Punkt in der Etatplanung?
Also ich glaube, die zweigleisige zweite Liga wäre natürlich auch der Reisekosten wäre das besser, aber ich glaube auch einfach, weil du wieder mehr Standorte auf die Landkarte bekommst. Und ja, Reisekosten, natürlich ist das ein großer Faktor. Ich glaube aber, der größte Faktor ist die BG-Absicherung und die Verträge für die Spielerinnen. Und um die kommst du aber nicht drum herum. Also wir können jetzt nicht damit anfangen und sagen, in der zweiten Liga machen wir keine Verträge mehr und zahlen keine BG-Leistung. Das wäre der falsche Weg. Das müssen die Vereine vorher wissen. Diese wirtschaftliche Voraussetzung müssen wir schaffen, um einen Kader finanziell abzusichern und dann halt Reisekosten zu schaffen. Aber ich glaube auch, dass du in der Nord- und Südstaffel einfach ein paar mehr Derbys dann generieren kannst, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit regional schaffst. Überregional ist das, glaube ich, eher uninteressant. Aber da ist die zweite Liga jetzt auch nicht aktuell das Maß aller Dinge. Von daher glaube ich schon, dass du mit einer Süd- und Nordstaffel da wieder in eine Richtung gehen kannst, wo du wieder mehr Vereine auf eine positive Landkarte schafft, das wiederhole ich mich, damit wir einfach bekannter werden in den Regionen und mehr Handball anbieten können.
Ja, weil wenn man jetzt überlegt, dass wir ganz gute U-Nationalmannschaften haben, scheint das Talent ja ausreichend vorhanden zu sein.
Absolut, das glaube ich auch. Und ich sage auch immer noch, es ist halt jetzt die Akademie, es ist das DRB, stehen ja jetzt in den Startlöchern. Ich glaube, wir haben jetzt schon gute Nachwuchsarbeit. Und ob es die dann braucht, so viele Millionen da dann zu investieren, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wir brauchen einfach Wettbewerbe, wo wir diese Mädels einsetzen können. Und das merken wir einfach, dass zurzeit zu wenig U-Nationalspielerinnen in der höchsten deutschen Liga spielen. Und das war früher halt ganz anders.
Es gibt natürlich auch sehr positive Ausnahmen, wenn wir jetzt mal auf den HC Leipzig schauen in der zweiten Liga. Die haben ganz viele U-Nationalspielerinnen mit dabei. Die haben natürlich da auch ein tolles Trio mit Marlene Tucholke, Lisa Lammich und Jana Walter, die extrem talentiert sind und teilweise ja auch schon A-Länderspiele absolviert haben. Aber das ist vielleicht auch eine Ausnahme aufgrund der Historie dieses Vereins. Deswegen darf man das eigentlich nicht als richtiges Beispiel heranführen. Aber ich glaube, auch der HSV Grefrath macht da einen ganz guten Job. Nürtingen hat sich in den vergangenen Jahren sehr stabilisiert. Also mal schauen, wie sich das da entwickelt. Aber ich mache mir viele Gedanken, ja, ich will nicht sagen Sorgen um die Zukunft des deutschen Frauenhandballs. Du als jemand, der in einer verantwortlichen Position ist, machst du das auch? Machst du ja auch Sorgen?
Nee, eigentlich bin ich auf dem Weg, dass ich sage, wir haben jetzt riesige Chancen. Wenn man überlegt, wir waren noch nie so erfolgreich mit der Frauennationalmannschaft in den letzten 10 Jahren. Zumindest nicht in dem Zeitraum, wo ich in der Verantwortung eines Vereins bin. Wir sind U19 Europameister geworden, was jetzt auch erstmal ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Wir werden medial viel mehr wahrgenommen. Die Nationalmannschaft ist im Free-TV. Unsere Bundesligaspiele werden teilweise im Free-TV gezeigt. Und auch viele Mannschaften, Vereine sind in Hallen jetzt aktiv, wo viel mehr Eventcharakter besteht. Und jetzt ist es aber die Pflicht der Vereine, diesen positiven Schwung zu nutzen. Und da sind viele schon auf einem guten Weg. Aber, und da muss man jetzt auch gucken, wo wollen wir die nächsten Jahre hin? Und ich finde, wir haben sehr gute Schritte gemacht mit Hallenstandards, einheitlicher Boden, LED-Bande. Und jetzt ist meiner Meinung nach aber auch gut in diesem Bereich. Und lass uns doch jetzt gerne auf andere Dinge konzentrieren in der Weiterentwicklung, was zum Beispiel Hauptamt auf den Geschäftsstellen angeht, was zum Beispiel Nachwuchsarbeit angeht. Da müssen wir jetzt die nächsten Schritte gehen, weil ich finde, wir haben jetzt attraktive Hallen geschaffen an vielen Standorten, noch nicht überall. Ich meine, du als Dortmunder weißt das. Aber in, ich sag mal jetzt, 70-80% der Fällen der Liga, in der ersten Liga, sind wir in sehr guten Hallen unterwegs für Frauenhandball. Meines Erachtens sogar deutlich besser als teilweise in Dänemark bei den Männern, wenn man da mal in der ersten Liga auch teilweise in den Hallen ist. Von daher sollten wir da jetzt mal sagen, okay, das ist gut, da sind wir auf einem guten Weg. Jetzt müssen wir in anderen Dingen ansetzen, vielleicht in Vertrieb, in Marketing investieren, damit wir noch mehr Sponsorengeldern generieren können, damit wir dann wieder in den Sport investieren können und in Kader investieren können, weil ich meine, wir in Oldenburg machen es natürlich vor, es sind noch nicht alle Spielerinnen in der ersten Liga Vollprofi. So, und das muss das Ziel sein, so viel finanzielle Mittel zu bekommen, dass wir die Mädels vernünftig bezahlen können. Und das sind halt Dinge, da fehlen dem einen oder anderen Verein sicherlich noch so, ich sag mal, um die 300.000 bis 600.000 €.
Das ist ein ordentlicher Batzen, den muss man erstmal generieren.
Absolut, aber ich sage immer so, es ist ja kein Sprint, sondern Marathon. Und wenn ich jetzt uns nehme, 2020 bin ich in die Geschäftsführung gewechselt, da war unser Etat 850.000 €. Im letzten Geschäftsjahr lagen wir bei 1,3 Millionen. Ich mache da auch keinen Hehl drum um die Zahlen, das ist der Gesamtetat. Also die Steigerung ist möglich. Es dauert nur ein bisschen und da muss man gucken, wo setzt man das Kapital vernünftig ein. Wir haben natürlich einen riesigen Kostenapparat mit der Arena, anders als andere Vereine. Ich gehe davon aus, dass wir dadurch 200.000 € weniger im Kader haben und deswegen halt nicht diese Profis wie andere, weil wir das in die Infrastruktur der Halle stecken müssen. Aber es geht und man muss nur viel dafür tun. Und ich glaube, wenn alle Vereine das sehen und das Potenzial einfach sehen und sich nicht zu müde sind, immer wieder zu den Sponsoren zu gehen und zu sagen, ey, es lohnt sich, in Frauensport zu investieren, dann können wir in 5 Jahren wieder einen Schritt weiter sein. Aber wir werden das nicht in einem Jahr schaffen. So, und das ist ein langer Weg, den wir aber als Liga alle gemeinsam gehen müssen. Und auch da haben wir in den letzten 1-2 Jahren wirklich Fortschritte gemacht. Wie der Austausch unter den Vereinen ist, das kann ich nur hervorheben. Es gibt jetzt auch Social-Media-Gruppen von allen Vereinen, wo ausgetauscht wird, wie können wir da besser unterwegs sein. Und ich glaube, die ersten Schritte sind gemacht. Und da sollten wir jetzt versuchen, weiter dran zu arbeiten, damit wir gesamtheitlich einfach professioneller werden.
Was war denn damals der Ansatz? Also wie habt ihr diese grob 500.000 Euro mehr generieren können? Weil das ist ja schon ordentlich, muss ich sagen.
Ja, klar. Das ist natürlich, da greift ein Zahnrad ins andere. Wir haben uns hingesetzt und gesagt, so, wir haben eine Halle mit 2.000 Leuten und wir spielen vor 800. Wie können wir das ändern? Das heißt, wir haben erstmal versucht, den Zuschauerschnitt nach oben zu bewegen mit vielen Aktionen. Natürlich am Anfang auch mit Freikarten, eigentlich ausschließlich für Kinder, weil wir sehr viele Jugendmannschaften immer eingeladen haben. Und die kommen halt wieder mit ihren Eltern. Das sehen wir. Dadurch ist das Heimspiel zu einem größeren Event geworden. Somit attraktiver wieder für Sponsoren. Wenn sie in der Halle waren, ist eine ausverkaufte Halle natürlich cooler als vor 800 Leuten. Das Event ist größer, die Bekanntheit ist größer. Wir haben Europapokal gespielt, das hat hier in der Region sehr viel Aufmerksamkeit gezogen. Und das sind einfach kleine Schritte, Dinge, die wir gegangen sind, aber die natürlich viel Arbeit sind. Und wir haben zwei Spiele in der großen EWE-Arena durchgeführt. Einmal vor 5.500 Leuten und jetzt in dieser Saison auch wieder vor über 4.000 Zuschauern. Das sind natürlich Highlights, die dann auch bei Sponsoren Anklang finden. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir das machen konnten. Wir haben mit der Power durch Vielfalt-Kampagne auch noch wieder einen Bereich geöffnet, wo wir gesagt haben, wir haben eine soziale Verantwortung. Die müssen wir nutzen, die müssen wir vertreten. Und so wurden wir auch in anderen Gebieten wieder ein bisschen bekannter, wo dann Firmen gesagt haben, ey, die stehen nicht nur für Sport, sondern auch für Inklusion, für Gleichberechtigung ein. Da wollen wir auch unterstützen. Das sind dann viele, viele kleine Zahnräder, die ineinander greifen.
Also was ihr natürlich mitbringt, ist eine gute Voraussetzung mit der Halle, die ihr habt. Ihr habt ein schönes Foyer, man kann da essen und trinken, man kann da quatschen, man bleibt da nach dem Spiel auch noch, ja, und gibt vielleicht ein bisschen was an Geld aus. Das ist sicherlich auch ein Vorteil. Ihr habt eine ganz coole Einlaufshow und so weiter. Also ihr könnt die Möglichkeiten, die ihr da habt, sehr, sehr gut nutzen. Das ist auch gut umgesetzt, wie ich finde. Und dann, ja, steigt natürlich der Zuschauerschnitt nach und nach. Und das merkt man ja auch. Also ich war vor einigen Jahren bei euch in der Halle, da war nicht im Ansatz so viel los. Und wenn man dann jetzt zu euch kommt, dann ist das Ding, ich will nicht sagen immer voll, aber extrem gut besucht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ein guter Weg, glaube ich. Und ich denke, dass andere Vereine diesen Weg auch gehen können. Weil du hast eben davon gesprochen, überregional zieht es nicht so, aber regional ist es natürlich interessant. Und machen wir uns nichts vor. Also überregional kennt niemand Blomberg oder Nürtingen oder Bad Wildung. Ist auch nicht schlimm, finde ich zumindest. Aber man kann dann in seinem Bereich, glaube ich, auch ganz gut arbeiten, weil da wenig Konkurrenz drumherum ist. Vielleicht dann auch ein Vorteil. Ich meine, ihr habt natürlich dann noch eine sehr erfolgreiche Basketballmannschaft, die euch den einen oder anderen Zuschauer wegnimmt. Aber da gibt es bestimmt auch Synergieeffekte. Wir müssen jetzt auf ein Thema zu sprechen kommen, Andi. Das ist der Grund, warum ich dich eigentlich eingeladen habe. Wenn man dann um jeden Euro kämpfen muss und sowas wie eine Europapokalteilnahme kostet natürlich auch sehr, sehr viel Kraft, sehr, sehr viel Energie, die da reingesteckt werden muss, damit man auch alle Bedingungen der EHF erfüllt und sie kosten natürlich auch Kohle. Wie weh tut's dann, einfach 12.000 Euro bezahlen zu müssen für eine Strafe, die man nicht im Ansatz nachvollziehen kann?
Unfassbar. Also die tut wirklich unfassbar weh, weil 12.000 Euro für uns so unfassbar viel Geld bedeutet und was wir mit dem Kapital alleine im Jugendbereich hätten tun können nächste Saison, das ist Wahnsinn. Und immer wenn ich drüber rede, steigt mein Puls direkt. Ich kann ja verstehen, wenn wir das Zertifikat nicht bekommen würden, wenn uns eine Trainerlizenz fehlt. Weil das ist nicht von der Hand zu weisen. Entweder hast du Lizenzen oder du hast sie nicht. Oder wenn wir eine Mannschaft nicht melden, weil wir keine Mädels haben, kann ich auch verstehen. Dann kriegt man dafür keine Punkte. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber uns keine Punkte für ein Krafttraining zu geben, was wir definitiv durchführen und auch sogar mehr machen, als das Zertifikat eigentlich verlangt. Und dann zu behaupten, zu sagen, nein, ein Fitnesstrainer im herkömmlichen Fitnessstudio kann das Training nicht korrigieren, wie wir das uns vorstellen. Das kann ich nicht verstehen. Und diese Begründung ist für mich auch wirklich nicht nachvollziehbar. Weil wenn die Mädels mit 16 Personen unter einem Handball-B-Lizenztrainer in der Halle Kraft machen würden, dann wäre das in Ordnung. Aber dass sie in einem Fitnessstudio zu Hause am Wohnort, wir haben kein Internat, die müssen teilweise eine Stunde zum Training fahren. Wir erleichtern das Leben. Sie können in Freistunden an ihrem Wohnort in der Schule zum Fitnessstudio gehen und Krafttraining machen. Sie haben eine App, wo sie die kompletten Übungen bekommen. Die Übungen werden vorher mit dem Trainer besprochen. Dann können sie jederzeit im Fitnessstudio zu dem angestellten Fitnesstrainer gehen, der ja seinen Job macht. Und das ist korrigieren und Fitnesspläne erstellen. Und das wird jetzt gesagt, das reicht nicht aus. Das kann ich nicht nachvollziehen. Es geht nicht in meinen Kopf, wie ein Ausschuss so etwas nicht anerkennen kann und dadurch sagt, die zahlen jetzt 12.000 Euro Strafe. Das ist für mich einfach, und wenn man dann überlegt, für die drei Personen im Ausschuss ist es vielleicht nicht viel Geld. Und die wissen vielleicht auch nicht, was man alles machen muss, um dieses Geld zu erwirtschaften. Und das tut mir einfach weh in einem Punkt vom Krafttraining, der gar nicht so beurteilt werden kann. Es wurde nicht mal gefragt, wie wir trainieren. Also sie sagen ja nicht, okay, wir kommen vorbei und gucken uns das an, sondern sie sagen einfach, nee, ihr macht kein Krafttraining, was ja nicht stimmt. Und das tut mir einfach unfassbar weh, weil wir ein Verein sind, der über 100.000 Euro investiert. Wir haben nächste Saison 8 von 16 Spielerinnen, die mindestens in der A-Jugend bei uns gespielt haben. Also was wollen sie von uns? Sie können gerne herkommen und uns zeigen, wie es noch besser geht. Aber ich glaube, es geht unter den Bedingungen, die wir haben. Wir versuchen, kreative Lösungen zu finden, damit Mädels das an ihrem Wohnort alles umsetzen können und nicht noch eine fünfte Mal nach Oldenburg fahren müssen, um Krafttraining zu machen. Also dieser Aufwand alleine, der dahinter steckt, da sieht man einfach, dass da Personen sitzen, die keine Ahnung davon haben, wie es im tagtäglichen Umgang mit Talenten, den Familien, den Eltern ist, einfach Lösungen zu finden, damit es einfacher umzusetzen ist. Und dann auch noch zu sagen, ey, ihr kriegt nicht das Zertifikat, ihr müsst auch noch 12.000 Euro Strafe zahlen. Wow, das ist in meinen Augen einfach nur Wahnsinn und nicht nachzuvollziehen.
Man merkt, wenn man dir zuhört, dass dich das stark emotionalisiert. Ich möchte das nochmal einordnen. Also wenn man das Jugendzertifikat nicht bekommt, zahlt man eine Strafe von 14.000 Euro. Ihr zahlt jetzt 2.000 Euro weniger, obwohl ihr, du hast es gerade gesagt, in der kommenden Saison die Hälfte des Kaders der Profimannschaft mit Spielerinnen bestückt, die aus der Jugend kommen. Das ist natürlich eine extrem hohe Quote, wie ich finde, 50%. Also da kann man alles andere als meckern und da kann man auch stolz drauf sein, wenn man es eben schafft, diese Spielerin dann auch in der ersten Liga zu etablieren. Das wird vielleicht auf Dauer nicht bei jeder Spielerin klappen, aber es ist trotzdem ein guter und richtiger Weg, wie ich finde, weil ihr könnt nicht einfach von außerhalb immer teuer dazu kaufen. Da habt ihr eben nicht die Mittel zu. Du hast deinen Etat bzw. den Etat eures Vereins auch genannt. Aber ihr investiert ja auch viel Geld in den Jugendbereich. Und dann zu sagen, okay, boah, ihr bekommt eine Strafe, ist auch für mich sehr schwer nachvollziehbar. Du hast jetzt starke Kritik geäußert an denjenigen, die die Entscheidung getroffen haben. Wie lief denn die Kommunikation ab? Hast du irgendwann eine E-Mail bekommen, wo drin stand, zahlt jetzt bitte diese 12.000 Euro?
Ja, genau. Ich habe einen Bescheid bekommen, dass das Krafttraining nicht anerkannt wird und deswegen die nötige Punktzahl nicht erreicht wird. Wir aber Stufe 1 des Zertifikats bekommen und deswegen nur 12 statt 14.000 Euro bezahlen müssen. Daraufhin habe ich dann Beschwerde eingelegt, habe unsere Kraftnachweise mitgeschickt, wie so ein Plan aussieht, wie die Auswertung in der App aussieht. Die Trainer können jederzeit sehen, wie viele Krafteinheiten wurden absolviert. Habe gesagt und habe den geschildert, dem Ausschuss, dass sie dann, weil das angeleitete Krafttraining bei uns ja in Frage gestellt wurde, habe dann gesagt, naja, aber sie können jederzeit zu einem angestellten Fitnesstrainer des Fitnessstudios gehen, wenn sie Fragen bei einer Übung haben, der kann denen das ja erklären. Und dann wurde meine Beschwerde durch den Ausschuss wieder abgelehnt, an den Vorstand der HBF weitergeleitet und auch der hat dann gesagt, nein, wir akzeptieren das angeleitete Krafttraining nicht, weil Fitnesstrainer im herkömmlichen Fitnessstudio das so nicht ableisten können. Und ich sehe einfach dieses Argument nicht, warum unser Training nicht ein eingeleitetes Krafttraining ist. Ist es wirklich besser, und das stelle ich wirklich zur Diskussion, ist es besser, wenn 16 Spielerinnen unter einem B-Lizenztrainer in der Halle Krafttraining machen oder jeder für sich in einem Fitnessstudio, wo sie zu einem Fitnesstrainer gehen kann? Es kann doch gar nicht ein Trainer alles begutachten bei 16 Spielerinnen, auch in der Halle nicht. Also das ist doch genauso wenig angeleitet wie bei uns im Fitnessstudio, wenn sie es alleine machen und bei Fragen halt auf jemanden zukommen. Natürlich steht dann nicht anderthalb Stunden jemand neben den Mädels und guckt auf die Übung. Aber das tut auch nicht der Trainer, der mit 16 Spielerinnen in der Halle arbeitet. Also das ist einfach für mich komplette Willkür, diese Entscheidung zu sagen, ihr macht das falsch. So, und das ist einfach aus meiner Sicht nicht korrekt. Und ja, ich bin Mitglied dieses Vorstandes, aber es bedeutet nicht, dass ich immer einer Meinung sein muss. Und in dem Fall bin ich es absolut nicht. Und da stehe ich auch dann für den VfL Oldenburg ein und sage, die Mitglieder des Ausschusses und auch die Mitglieder des Vorstandes beurteilen das aus meiner Sicht komplett falsch.
Was mich dabei irritiert ist, nicht nur die Art und Weise der Kommunikation, aber da kann man jetzt vielleicht die ein oder andere Meinung und Sichtweise zu haben. Da gibt es ja dann immer auch die Perspektive der anderen Seite. Was ich durchaus interessant finde, ist zu denken, dass ein B-Lizenztrainer mehr Ahnung von Kraft- und Athletiktraining hat, als jemand, der darauf spezialisiert ist und das gelernt hat und angestellter Fitnesstrainer in einem Fitnessstudio ist. Das kommt mir nicht ganz so in den Sinn, weil ein B-Lizenz-Trainer ist ja dann fokussiert auf den Handball. Wahrscheinlich kommen da andere Aspekte auch mit rein bei der Ausbildung. Das weiß ich einfach nicht, weil ich diese Ausbildung nie genossen habe. Aber das finde ich schon sehr, sehr interessant.
Ja, das sind ja auch Kritikpunkte, die ich an dem Zertifikat auch schon letztes Jahr geäußert habe. Ein B-Lizenz-Trainer wird mit der halben Punktzahl eines Athletiktrainers beziffert. Ein Fitnesstrainer bekommt keine Punkte. Wie kann das sein? Also ich habe die Handball-B-Lizenz und ich habe ganz, ganz wenig Ahnung von Krafttraining. Und man kann doch nicht voraussetzen, wenn jemand eine Handball-Lizenz hat, dass er automatisch auch Krafttraining und Fitnesstraining kann. Aber doch die Menschen, die eine Fitness-Lizenz haben, die müssen doch Krafttraining können. Also da sind ganz viele Punkte in dem Zertifikat, wo ich sage, ey, wir müssen uns da nochmal hinsetzen, weil im Moment ist es eher ein Strafensammeln anstatt zur Förderung des Nachwuchses. Weil mir kann doch keiner erzählen, dass wir keine gute Nachwuchsarbeit haben. Selbst wenn wir kein Krafttraining machen würden, sag ich, Leute, guckt euch doch mal unseren Verein an. Wir spielen mit den vier Mannschaften, mit den vier Leistungsteams in den höchsten Ligen. Das Junior-Team dürfte theoretisch in der zweiten Liga spielen, aber das ist sehr utopisch. Wir spielen in der A- und B-Jugend in der Bundesliga. Und wie gesagt, wir haben eine Quote in der ersten Liga mit eigenen Talenten, die kein anderer Verein vorweisen kann. Und dann sagt man, wir machen keine Nachwuchsarbeit oder keine gute Nachwuchsarbeit. Das ist einfach schizophren. Also man muss dann sagen, okay, was sagt dieses Jugendzertifikat eigentlich wirklich aus? Und aus meiner Sicht muss man da ansetzen. Das werde ich tun. Ich werde Anträge stellen, dass wir dieses Jugendzertifikat nochmal beleuchten, ausarbeiten und auch in der Mitarbeit mit Vereinen machen. Das hat im letzten Jahr leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber diesen Weg werde ich weitergehen, weil das ist nicht, aus meiner Sicht, nicht der richtige Weg, wie wir ihn jetzt gerade gehen. Einfach Strafen verhängen gegen Vereine, die nachweislich gute Jugendarbeit machen und ja auch wirklich sehr viel darin investieren. Also man muss sich ja vorstellen, wir investieren 100.000 Euro oder über 100.000 Euro in die Nachwuchsarbeit, zahlen noch 12.000 Euro Strafe. Und es könnte theoretisch ein Verein sein, der gar keine Jugend hat, der zahlt 14.000. Perfekt. Der spart sich einfach mal 100.000 Euro für seinen Kader in der ersten Liga. Das wollen wir als HBF? Ich glaube nicht. Und ich hoffe nicht. Und das muss man jetzt den handelnden Personen da klar machen. Welchen Weg wollen wir eigentlich gehen in der Nachwuchsförderung? Dann lass uns doch machen die Nachweise für die Jugendarbeit. Lass uns die doch mit ins Zertifikat einspielen. Wie viele Tausende von Euro zahlen wir überhaupt für Jugendarbeit, jeder Verein? Wie viele Mannschaften haben wir denn? Wir haben ja nicht nur die A- und B-Jugendbundesliga, wir haben auch noch zweite Mannschaften für den Breitensport. Also ist ja nicht so, dass wir nur auf unsere Leistungsmannschaften gucken, sondern wir tun auch für die Region etwas. Wir machen Kinderhandballcamps hier, jede Ferien. So, das ist alles Investitionen, die wir machen, um den Nachwuchs in der ganzen Region zu stärken. Und ich finde, sowas muss beachtet werden und muss auch eigentlich viel mehr wertgeschätzt werden. Aber das tun einige Menschen anscheinend leider nicht, weil sie von oben sich das Bild machen. Sie sehen die Zettel, die wir ausfüllen und entscheiden dann, aber wissen gar nicht, was vor Ort geleistet wird.
Ja, in der Theorie sind die ganzen Dinge immer relativ leicht von außen zu beurteilen. Wenn man sich das dann aber mal in der Nähe anguckt, ist es vielleicht dann doch ganz anders, als man eigentlich denkt. Und deswegen kann ich dir da nur zustimmen. Ich sehe das genauso wie du. Natürlich ist das jetzt einfach. Ich habe nur deine Seite gehört. Ich müsste natürlich eigentlich auch noch die andere Seite hören, die vielleicht sagt, ja, aber das und das und deswegen und das ist unsere Argumentation. Für mich ist das so aber alles extrem schlüssig und ich hoffe, dass man da eine Anpassung vornimmt, dass man darüber nachdenkt, weil die Sache ist jetzt eigentlich durch. Also die 12.000 Euro müsst ihr zahlen.
Wir können auch vors Bundesgericht gehen, aber ich bin da ganz ehrlich. Das kostet Geld, das kostet Kraft, das kostet Energie. Und ja, ich bin es einfach müde und leid. Und ich frage mich dann auch, was soll denn passieren? Wir werden die Strafe akzeptieren, da müssen wir jetzt durch. Uns fehlen diese 12.000 Euro in der Nachwuchsarbeit. Und das werde ich den Leuten immer wieder klar machen, was sie da für eine Entscheidung getroffen haben. Ja, dann bin ich wieder in der Situation, dass ich dann sagen muss, okay, ich muss wieder den Weg gehen, ich muss Anträge schreiben, ich werde mich zur Wehr setzen, damit nicht anderen Vereinen genau das passiert, was uns jetzt passiert. Und ich werde trotzdem jedem Verein in der HBF sagen, bitte investiert in Nachwuchsarbeit. Und solange ich irgendwie was zu sagen habe bei einem Verein oder dem Verband, werde ich mich für Vereine einsetzen, die Nachwuchsarbeit machen, weil genau das brauchen wir. Und es kann nicht sein, dass wir zur Option stellen, kein Jugendzertifikat zu bekommen, weil man keine Nachwuchsarbeit hat und eine kaum höhere Strafe zahlen muss, wie Vereine, die sehr viel Herzblut investieren und sehr viel Geld investieren. Das ist in meinen Augen der falsche Weg und das müssen die handelnden Personen einfach merken. Und deswegen bin ich froh, dass das Thema jetzt tatsächlich diese Woche die Reichweite gefunden hat und wirklich jeder es mitbekommen hat in Deutschland, dass es so gerade passiert ist.
Dann hoffe ich, dass dieses Gespräch vielleicht auch bei den entscheidenden Personen zu einem Umdenken führt. Und das würde mich sehr freuen, weil ich bin da ganz deiner Meinung. Wir sollten viel für die Jugend tun. Das muss nicht immer darin münden, dass eine Spielerin oder ein Spieler hinterher in der Nationalmannschaft landet. Also darum geht's doch überhaupt gar nicht.
Überhaupt nicht. Nein.
Aber du hast es ja auch angesprochen. Es geht auch um Breitensport. Es geht darum, dass Kinder und Jugendliche sich bewegen. Und wenn wir da in solche Richtungen arbeiten, sind wir meines Erachtens auf einem relativ guten Weg. Ich möchte zum Abschluss noch mal kurz darauf verweisen, wir haben heute nicht über den Abstiegskampf in der Handball-Bundesliga bei den Männern gesprochen. Aber ihr habt sicherlich mitbekommen, die vier Mannschaften ganz unten, der Bergische HC, die HSG Wetzlar, GWD Minden und der SCD HFK Leipzig haben allesamt ihre Spiele gewonnen. Am kommenden Freitag empfängt GWD Minden den Bergischen HC und auch Hannover den SCD HFK Leipzig. Hannover wird vorher noch ein Rückspiel in der European League absolvieren müssen gegen die SG Flensburg-Handewitt. Hannover hat allerdings in Wuppertal gegen den BHC, finde ich, auch extrem gut dagegen gehalten. Wetzlar spielt am Donnerstag bereits bei Frisch auf Göppingen. Also da wird wieder eine Menge passieren im Abstiegskampf. Deswegen wahrscheinlich dann Thema in der kommenden Ausgabe. Ansonsten, falls ihr denkt, das ist ein cooles Format, das möchte ich unterstützen, schaut vorbei auf patreon.com/kreisab und schaut auch gerne in die Shownotes der Sendung, da gibt es einen Link zu PayPal, auch da könnt ihr das Format unterstützen und ihr könnt uns folgen auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Habt eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.